herzlich willkommen zum 15. Bisacast. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, haben wir heute keinen Intro-Gag dabei. Dafür haben wir einen besonderen Gast bei uns, nämlich Sinan.
Hi, hallo miteinander.
Neben Sinan moderiert heute auch noch der Basti mit.
Eine Ehre für mich, natürlich bin ich mit dabei. Hallo ihr Lieben.
Und wir drei beschäftigen uns heute mit dem Thema CP oder auch Competitive Play, wobei es schlicht und einfach darum geht, Pokémon zu trainieren und dann gegen andere Spieler zu kämpfen oder Turniere zu bestreiten. Und wie man da am besten anfängt, worauf man achten sollte und auf welche Turniere man da am besten geht, das werdet ihr alles jetzt dann erfahren. Vorneweg muss man noch sagen, dass Basti und ich relativ wenig Ahnung zu dem Thema haben, deswegen ist Sinan heute unser Experte vom Fach.
Ja, ich hoffe, ich kann aushelfen.
Sinan, du bist ja auch bei der BPE, du warst jetzt schon bei vielen Turnieren mit dabei.
Ja, seit 2006 spiele ich Turniere, oder online seit 2004.
Okay, das ist lang.
Ja.
Dann kannst du sicher auch sagen, wie man am besten anfängt.
Ja, also wenn man wirklich als blutiger Anfänger anfängt, empfiehlt es sich, dass man sich erstmal schlau macht über die ganzen theoretischen Grundlagen von Battling. Dazu gibt es ja im Bisa-Board bei uns viele, viele Guides für Anfänger, Fortgeschrittene, auch mit Ideen auch noch für gute Spieler, Profis. Und da gibt es ja jetzt diesen Trainerschule-Bereich im Bisa-Board. Und da gibt es so einen Leitfaden in mehreren Lektionen, wo man eigentlich die Grundschritte lernt. Und die auch auf weitere Guides verweisen.
Genau. Diese ganzen Guides, die es da gibt im Bisa-Board, also wir können euch jetzt natürlich auch die Links diktieren und ihr schreibt brav mit. Aber so viel sind wir jetzt nicht. Die findet ihr alle da im Artikel zum Cast verlinkt. Und ja, könnt ihr einfach draufklicken und dann seid ihr da.
Also ich würde sagen, sehr lesenswert. Da sollte man auf jeden Fall mal vorbeischauen.
Ja, es ist wirklich auch viel Inhalt, dadurch, dass die sich seit vielen, vielen Jahren gesammelt haben, aber viele davon noch Gültigkeit haben. Also von vielen verschiedenen Leuten und je nachdem, was einem eher zusagt, so an Spielphilosophien kann man sich da was abschauen.
Okay.
Ja, wollte ich doch meinen, weil es gibt ja nicht nur eine Richtung, die man trainieren kann oder spielen kann, weil es gibt ja eigentlich auf jede Person hat seinen eigenen Kampfstil sozusagen. Deswegen hat sich das vermutlich auch groß angesammelt.
Ja, gut, es gibt so grundlegenden Themen, gibt es halt nur eine Wahrheit, aber dann so die weit fortgeschrittenen Themen sind dann schon sehr unterschiedlich teilweise.
Okay.
Das ist ja logisch. Jeder fängt irgendwie gleich an und später entwickelt es sich dann.
Genau.
Außer jetzt vielen guten Guides und ein bisschen Übung, was braucht man denn sonst noch, wenn man anfangen will mit dem CP?
Ja, also was man eben bräuchte, wäre entweder ein Kampfsimulator, auf dem man spielt, oder eben seine Edition mit dem Nintendo DS und eine funktionierende Wi-Fi-Verbindung, dass man eben irgendwie an Turnieren spielen kann.
Genau. Wi-Fi kann man gleich mal sagen, weil ich das gerade selber bei mir eingerichtet habe. Juhu. Funktioniert mit dem Router. Wenn ihr WEP oder WPA-Verschlüsselung habt, geht das auch schon mit dem Nintendo DS und Nintendo DS Lite. Wenn ihr WPA2 benutzt, dann braucht ihr ein DSi oder 3DS, 3DS XL, was immer ihr da auch habt. Und müsst dann über ein manuelles Setup das einstellen. Dann könnt ihr euch einfach so verbinden. Wenn das alles nicht funktioniert, dann braucht ihr einen Nintendo Wi-Fi USB-Connector. Der funktioniert allerdings nur auf Windows XP und Windows Vista.
Genau.
Ja, auf Windows 7 hat man es mittlerweile auch zum Laufen gebracht schon, aber den gibt es, glaube ich, gar nicht mehr zu kaufen mittlerweile.
Ich weiß es nicht, ich habe hier noch einen alten rumliegen, ich habe es vorhin mal ausprobiert, es funktioniert nicht.
Ja, auf Windows 7 ist es unglaublich kompliziert,
ja.
Es geht schon irgendwie über Umwege, aber...
Also was ich gelesen habe, bei Home funktioniert es überhaupt nicht, bei manchen Professional-Versionen funktioniert es.
Achso, kann sein, ja.
Aber auch nur, wenn man etwas einrichtet mit XP und so weiter.
Ja, aber normalerweise sollte ja jeder einen Router heutzutage haben und dadurch, dass die neuen Editionen ja WPA2 unterstützen, soll es ja auch gehen.
Genau. Wenn WPA2 nicht auf den Anfang funktioniert, dann versucht einfach mal euren Computer anzuschalten und während der Computer aufs Internet zugreift, euch dann einzuloggen, das funktioniert dann meistens.
Ja, so ein heimliches Schlupfloch schaffen, genau.
Ja. Gut. Gut, so viel zu den Basics.
Ja, jetzt haben wir genug im Internet gefürstet, würde ich sagen, gehen wir mal einen Schritt weiter, oder?
Jetzt kommen wieder diese Themen, die so ganz furchtbar sind und die...
Die wir ja damals schon beim Zuchtcast nicht wirklich verstanden haben.
Und die wir schon wieder vergessen haben, genau. Sinan, hilf uns. Wie war das mit den EVs und DVs?
Ja, das ist jetzt so also das Allergrundlegendste. Das ist das Handwerkszeug eines jeden Battlers im Endeffekt. Weil da schon beim Trainieren der Pokémon eigentlich der Unterschied zwischen irgendwelchen halbgaren Pokémon und wirklich kampffähigen Pokémon entsteht. Fangen wir mit den DVs an, oder?
Ja.
Ich würde sagen, oder ja, das Wort DV ist ein bisschen, oder die Abkürzung DV ist ein bisschen blöd, weil international wird es eher IV genannt. Es ist im deutschsprachigen Raum immer noch viel DV, aber international wird es IV genannt. Ist aber dasselbe. Das eine ist Determinate Value und das andere halt Individual Value. Ja, jedes Pokémon kann eben, oder hat 6 DV-Werte für alle 6 Statuswerte. Und die DVs reichen mittlerweile von 0 bis 31. Das heißt, je höher der Wert, umso stärker wird das Pokémon auf diesem Statuswert letztendlich. Und diese DVs und IVs machen auf Level 100 dann tatsächlich 31 Statuspunkte aus. Ohne Wesen. Mit positiven Wesen können sie sogar nochmal einen Punkt mehr ausmachen.
Genau, das Wesen wirkt sich da ja auch aus. Das heißt, man sollte beim Pokémon fangen oder züchten auch aufs Wesen achten.
Das geht ohnehin Hand in Hand. Wenn man auf DVs achtet, sollte man natürlich auch aufs Wesen achten. Aber das Wesen kann man ja relativ zuverlässig beeinflussen, indem man eben beim Züchten einen Ewigstein der Mutter gibt oder wenn man Pokémon fängt, eben ein Pokémon mit dem gewünschten Wesen und Synchro vorne an der Startstelle stehen haben.
Stimmt.
Also da hat man dann eine 50% Chance direkt mal und dementsprechend, also das Wesen ist nicht mehr so das Problem, das war vor vielen, vielen Jahren, bevor es Smaragd gegeben hat, noch ein wirkliches Problem. Da war es nämlich nicht so, da hat man noch von allen 25 verschiedenen Wesen insgesamt mit viel Glück mal ein richtiges bekommen.
Okay, das heißt dieser Effekt, dass man zu 50% Wahrscheinlichkeit das richtige Wesen bekommen kann, ist noch recht neu.
Nein, ich glaube, seit Smaragd gibt's das. Ja, seit Smaragd.
Also relativ neu.
Ja, ich hab's mit Rubin und Saphir noch anders gekannt. Da gab's das nicht.
Stimmt.
Ja, zu Smaragd haben sie noch viel verändert.
Stimmt, daran kann Smaragd. Ich mich noch erinnern, genau.
Ja, Smaragd war die erste Edition, die wirklich so für Leute, die sich Mühe gegeben haben, starke Pokémon zu bekommen, irgendwie Vorteile geboten hat. Da war auch die Strecke vor der Pension, wo man die Pokémon ausbrütet, ein bisschen, die Gerade ein bisschen länger, dass man einfach weiter links und rechts hin und her fahren kann.
Okay. Weißt du, wie das bei Feuerrot und Blattgrün ist? Geht das da auch schon?
Nein, da geht's auch nicht. Also Feuerrot und Blattgrün sind wie Rubin Saphir.
Das heißt, man sollte mindestens die Smaragd haben, wenn man Wesen züchten möchte.
Natürlich.
Gut. Dann EV.
Genau, die EVs heißt Effort Value, also Fleißpunkte. Also einige deutsche Seiten nennen es, glaube ich, auch Fleißpunkte. Genau, die Fleißpunkte sind immer das, wenn einige Leute kennen es, wenn man mal irgendwie ein Pokémon nur mit Sonnebonbons trainiert hat, auf Level 100 gebracht hat, wie auch immer, dann ist das Pokémon auf Level 100 unglaublich schwach eigentlich. Mhm. Das ist so der Trugschluss für viele Leute, die halt gemeint haben, schnell Pokémon auf Level 100 zu bringen, indem sie sich, weiß der Geier, wie Sonnenbombs cheaten oder sonst irgendwas. Genau, das heißt, es fehlen die Fleißpunkte. Die Fleißpunkte sind jetzt da auch seit der Advanced-Generation auf 510 pro Pokémon beschränkt. Also 510 Fleißpunkte kann man verteilen.
Okay.
Die kann man tatsächlich verteilen jetzt da. Also da, indem man eben zum einen diese ganzen KP+, Protein und Carbon und wie die alle heißen, verteilt.
Okay.
Die geben jeweils 10 Fleißpunkte oder 10 EVs auf den Statuswert. Und ansonsten kann man die Federn, die man jetzt da seit Schwarz und Weiß finden kann, verwenden. Die geben nur einen Punkt, können aber also bis zum Maximum gegeben werden. Die ganzen Vitamine, KP+ und so, können bloß bis 100 Punkte auf einem Statuswert gegeben werden.
Okay.
Ansonsten eben durch Kämpfe, da gibt es dann auch im Strategie- und Kampfbereich oder in der Trainerschule, glaube ich, im Visa-Board auch einen Thread, wo die besten Trainingsorte zum EV-Training vorgestellt werden.
Diese Übersicht mit EV-Pokémon, die habe ich jetzt hier auch, haben wir auch schon rausgesucht. Und die ist auch im Artikel verlinkt, da könnt ihr euch auch angucken, wie besonders auf der neuesten Edition Schwarz-Weiß und Schwarz-2-Weiß-2 am besten EV trainiert.
Genau. Also letztendlich geben Pokémon, je nachdem, was in der Regel immer, was ihr stärkster Statuswert ist. Auf diesem Statuswert geben sie immer EVs. Und wenn man jetzt da gezielt bestimmte Statuswerte seiner eigenen Pokémon trainieren möchte, muss man eben wiederholt gegen solche Pokémon kämpfen. Und am besten eine Strichliste führen. Man kann von diesen 510 EVs, die man verteilen kann, maximal 255 auf einen Statuswert verteilen. Wobei, dadurch, dass es eine durch 4 teilbare Zahl sein sollte, ist die 252 die letzte sinnvolle Zahl, die man machen sollte. Und also als Faustregel kann man sagen, auf Level 100 sind 4 EVs tatsächlich ein Statuswert. Das heißt, man kann 63 Statuspunkte auf einen Wert mit den EVs so verteilen. Auf Level 50 ist es nicht ganz exakt, dass man es durch 8 teilen kann. Da reichen manchmal auch schon 4 EVs für einen neuen Statuspunkt. Aber dann müssen es immer Vielfache von 8 weiterhin sein.
Okay.
Und das erklärt mir jetzt dann nämlich auch den Sinn, warum man nach einer gewissen Zeit ein Pokémon diese Proteine und das ganze Zeug irgendwann nicht mehr geben kann. Das ergibt natürlich
genau
keinen Sinn.
Kann sein, dass die kompletten Fleißpunkte verteilt sind, dann bekommt man ja auch das Fleißband, beziehungsweise, nein, mittlerweile gibt es das ja nicht mehr, das, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das jetzt da in den neuen Editionen ist. In den alten Editionen gab es ja das Fleißband.
Ja, ich glaube im Kampfareal von Sinnoh, glaube ich.
Mhm, in Sinnoh konnte man sich das holen.
Genau. Und, man kann auch keine Vitamine mehr verteilen, wenn eben auf dem Statuswert, wo man sie verteilen möchte, schon 100 EVs verteilt worden sind.
Das heißt, am klügsten ist eigentlich erstmal
Vitamine als allererstes
zu geben und danach zu trainieren, weil das muss man am wenigsten machen.
Genau, also wenn man das nötige Kleingeld für die Vitamine hat oder wenn man, was weiß ich, Kampfmetro viel gespielt hat, in der Kampfmetro gibt es die ja relativ günstig,
ja,
dann sollte man sofort die Vitamine einsetzen. Ich weiß jetzt gleich gar nicht, ob das funktioniert. Eigentlich müsste es gehen, dass man das Pokémon, selbst bevor man es noch aufgelevelt hat, in die Box legt und wieder aufnimmt, dann sollten die EV-Statuspunkte tatsächlich schon verteilt werden. Je nachdem, wie hoch das eigene Level ist, bringt es vielleicht auch was.
Okay. Und den Erhalt von den Statuspunkten, gerade im Kampf gegen die wilden Pokémon, kann man ja auch noch verstärken, indem man Macht-Items gibt.
Genau.
Oder indem man den Pokerus hat. Oder genau. Hatte. Es funktioniert auch, wenn der Pokerus schon weg ist, dann kriegt das Pokémon ja diesen Smiley im Bericht.
Ja.
Und dann funktioniert es auch noch.
Ja, dann bekommt man doppelte EVs. Mit dem Machoband bekommt man doppelte EVs. Und die anderen Fleißbänder geben, je nachdem, welchen Statuswert sie eben trainieren, immer zusätzlich noch EVs. Auch bloß pro Kampf, aber dann egal, gegen was man kämpft. Natürlich bekommt man noch die herkömmlichen EVs von dem Pokémon, das man besiegt hat, auch.
Also ist das besonders praktisch. Man sagt, ich will jetzt auf Angriff trainieren, gibt mir das Angriff-Item und kann dann kämpfen gegen was man will und bekommt immer ein bisschen was auf Angriff.
Genau.
Okay. Gut. Das ist praktisch.
Wow.
Ja, das geht dann auch mit Pokerus und allem in der Regel relativ zügig mittlerweile. Wie gesagt, auch da hat sich einfach viel getan. Da haben wohl die Spieleentwickler ein bisschen Rücksicht auf die Leute genommen, die auch kämpfen wollen und ihnen da das Arbeiten ein bisschen erleichtert.
Hm. Okay. Ist ja inzwischen eine nicht mehr ganz so kleine Gruppe von Spielern, die sich besonders darauf spezialisiert hat.
Ja, schon. Also die Turniere zeigen schon, dass es viele Leute sind.
Hat man ja schon gesehen.
Ja, das stimmt. Letztes Jahr auf der VGC, ich war ja mit dabei, das war ja ordentlich, was da in Massen angetreten sind.
Ja, klar. Also es ist jetzt vor allem seit letztem Jahr, es war auch schon die Jahre zuvor so, aber letztes Jahr hat es so richtig angefangen, dass die Leute durch ganz Europa reisen. Also da sind dann die Spanier in England und in Italien und die Deutschen sind ja auch rumgereist. Also es sind auch einige Plätze, Weltmeisterschaftsqualifikationsplätze in Italien zum Beispiel an Deutsche gegangen und...
Oh, stimmt, cool. Richtig, das habe ich mitgekriegt gehabt. Ich habe auch, als ich auf der VGC war, habe ich sogar Engländer interviewt und Polen waren dabei. Es ist schon großartig, was man in Deutschland alles antreffen kann.
Ja, und so ist es halt bei den anderen 4 Qualifikationsturnieren in den anderen Ländern ebenfalls. Also in England hat ja Ruben aus Spanien gewonnen, schon zum zweiten Mal. Also der Junge ist 2011 und 2012 nach Birmingham geflogen und hat beide Male dort gewonnen.
Wow.
Also von Spanien nach Birmingham, aber hat sich dann gelohnt, wobei er ja dann 2012 disqualifiziert worden ist nachträglich.
Wieso denn das?
Wegen einer unschönen Geschichte, die sich da im Hotel ereignet haben soll, man weiß es nicht genau.
Oh, ich glaube, da habe ich sogar was gehört, das war, glaube ich, damals sogar auf Pisa-Fans, dass da irgendjemand rausgeflogen ist.
Genau, das war die Geschichte.
Ei. Oh.
Ist natürlich auch doof, wenn man schon so weit schafft und dann noch irgendwelchen Blödsinn macht.
Ja, die Frage ist bloß, inwiefern diese Geschichte eben stimmt oder nicht, das ist nicht so ganz klar.
Vielleicht war es auch irgendwas anderes und man wollte durch den Bankgrund rausrücken.
Nee, also diese Geschichte soll sich schon so ereignet haben, aber man weiß nicht, ob er es war oder niemand anders von den Spaniern.
Ganz kurz fürs Verständnis, gab es da eine Prügelei oder was?
Nein, die haben mit Fäkalien wohl rumgeworfen.
Oh.
Da muss eine ziemlich eklige Schlacht am Gang gewesen sein.
Ja, nein, so war es nicht. Also, was wohl war, dass irgendjemand ein Stück Kacke genommen hat in einem Klopapier und wohl vor die Tür gelegt hat oder irgendwie so. Also eine Schlacht muss es wohl nicht gegeben haben.
Das ist ekelhaft.
Zurück zum Thema, sonst wird mir noch schlecht.
Ja, genau.
Schnell aufs hohes Niveau zurück.
Ja, genau. Nur hohes Niveau, das ist eine richtige Anspielung. Ich habe jetzt mal eine Frage an dich, Sinan. Wenn man jetzt wirklich die IV-Werte auf 31 bei einem Statuswert hat und bei EV auch den Maximalwert auf den gleichen Statuswert hat, bis zu wie vielen Punkten kann der Statuswert dann höher sein? Weiß man das ungefähr? Kann man das rauskriegen?
Also auf Level 100, ohne jetzt da den Einfluss von dem Wesen, eben 63 Statuspunkte durch EVs und 31 durch die IVs. Okay. Das macht also 94. Also tatsächlich 94 und mit dem Wesen, das nochmal 10% erhöht, tut es auch nochmal 9 in der Regel dazu, also bis zu 100 Statuspunkten, wenn man so will.
Wow,
das ist okay, heftig. Okay, auf 200, 300 Punkte insgesamt macht das schon ordentlich was aus.
Ja.
Ich rechne mir gerade das Beispiel jetzt mal aus. Du hast jetzt zum Beispiel einen Haitaira. Haitaira ist ja dafür bekannt mit dem hohen KP-Wert.
Genau, das kann 714 erreichen.
Also halt mit den Trainieren jetzt schon oder als normal?
Ne, mit dem 31er IV-Wert und eben 252 KP-EVs.
Boah, das ist ja der Wahnsinn.
Also da will ich keine Tränke kaufen müssen für das Vieh.
Nein. Das ist ja der Wahnsinn.
Ja. Also es wird auch oder wurde viel gespielt, weil es einfach speziell viel aushält. Physisch dafür wenig, weil es eine sehr schlechte Verteidigung hat.
Das stimmt.
Ja, das stimmt.
Da würde ich dann zum Beispiel, ich habe einen Haitaira in meinem Team, gut, das ist schon auf Level 100, aber wenn ich mir wieder mal einen Haitaira ranzüchten würde, würde ich persönlich Wert auf Verteidigung legen, weil KP hat ja sowieso viele.
Ja, so wurde es auch früher gespielt. Mittlerweile wird es einfach nicht mehr so häufig gespielt, aber es wurde halt einfach Maximum auf Verteidigung und Maximum auf KP oder fast Maximum auf KP, weil die Spezialverteidigung ist relativ hoch und ja gut, man kann auch Spezialangriff geben. Ich habe es viel mit Geowurf gespielt, eine Zeit lang wird es dann aber auch mit speziellen Angriffsmoves gespielt.
Okay, cool. Wow.
Hat man da einen guten Staller?
Ja, war eines der meistgehassten Pokémon eine lange Zeit.
Das kann ich nachvollziehen, warum.
Ja, doch. Das ist unschön, wenn man die ganze Zeit so hier KP-Monster plätten muss.
Ja, und es war in einem Großteil der Teams auch noch vertreten.
Okay. Zumal es tatsächlich auch selber heilen kann, sich und andere.
Genau, das war ja so, das war einfach das perfekte Pokémon, das so ins Team gepasst hat. Und dementsprechend hat sich auch viel um dieses Pokémon eine Zeit lang echt gedreht, dass man da versucht hat, das mit Gewalt zu countern. Also in Rubin Saphir, in der dritten Generation damals, hat man dann eben Dictree gespielt, das dann zum Beispiel Haitaira am Wechseln gehindert hat und dann mit Erdbeben doch relativ viel Schaden machen konnte und solche Späße.
Okay.
Kann man ja auch zum Beispiel mit Horrorblick und irgendeiner Kampfattacke.
Ja, genau. Also es gab da ganz, ganz verschiedene Ansätze, aber im Endeffekt hat man sich dann gar nicht mehr so viel Mühe gemacht, weil Haitaira dann auch nicht so viel kann. Ich meine, es kann sich zwar selber heilen und tut die eigenen speziellen Angreifer ein bisschen aufhalten, aber...
Wollte ich meinen, Haitaira ist eigentlich nur dafür da, um den Kampf hinauszuzögern. So wirklich effektiv ist es nicht.
Stimmt.
Ja, aber das bringt schon einiges.
Okay.
Aber das ist nämlich eine saublöde Situation, die ich mal hatte in der Kampfmetro. Hatte ich einen Haitaira im Team? Also super, kann mich heilen und alles toll. Und dann kommt ein Lichtl.
Was hat es gemacht?
Ich hatte nur Normalattacken und das Lichtl hatte nur Geistattacken.
Oh Gott.
Es war der schlimmste Kampf meines Lebens. Ich glaube, es hat 20 Minuten gedauert, bis das Lichtl endlich Verzweifler eingesetzt hat.
Ja, das ist passiert.
Eieiei.
Also deswegen habe ich jetzt keinen Haitaira mehr und wenn, dann habe ich immer noch irgendwelche anderen Attacken dabei, die nicht normal sind.
Ja, das war immer so bei Hytera, wenn man es mit Gero-Wolf gespielt hat, hat man schon noch gerne mal den Eisstrahl mitgenommen, damit man zumindest irgendwie gegen Gengar was kann oder so.
Genau, wollte ich meinen. Bei mein Hytera, da habe ich mittlerweile einige Normalattacken. Also Weicheier-Kart mein Hytera zum Beispiel noch und Eierbombe. Und dann habe ich Eisstrahl und Donnerblitz beigebracht.
Ich
Weil.
habe damals den Flammenwurf genommen. Das Ding.
Ja. Weil mit Hytera ist man sonst wirklich ein bisschen aufgeschmissen.
Ja, also ich habe in der Regel, ich habe echt, also was so die Standard-Moves damals waren, mittlerweile ist es ein bisschen anders, war tatsächlich Weichei, Aromakur und Geowurf. Und der vierte war dann entweder Donnerwelle oder Eisstrahl.
Okay.
Je nachdem, ob man irgendwas gegen Gengar machen wollte oder nicht.
Aber es gibt ja nicht nur Gengar als Geist-Pokémon.
Das war zu der Zeit schon das häufigste.
Echt?
Ja, ich meine, das war in der vierten Generation und da gab es noch nicht so viele Geister, die man wirklich sinnvoll gespielt hat.
Okay.
Ja, stimmt. Geist-Pokémon sind eigentlich eh relativ selten. Jetzt, wo wir eh schon die ganze Zeit bei den Pokémon sind, wie baut man denn eigentlich das Pokémon-Team an sich auf? Also wie wählt man die Pokémon aus?
Ja, also man sollte, bevor man ein Team baut, irgendeine Idee haben, irgendeine Grundidee. Sei es eine Strategie oder dass man ein ganz bestimmtes Pokémon oder zwei bestimmte Pokémon spielen möchte, weil man, was weiß ich, eine Idee hatte, dass die beiden sich gut ergänzen oder so. Eine Strategie kann alles Mögliche sein, dass man zum Beispiel auf ein bestimmtes Setup wie Bizarro-Raum, Rückenwind oder auch irgendeine Wetterattacke, also Sonnentag, Regentanz und so weiter setzen möchte. Und dann letztendlich sollte man halt eben versuchen, um diese Grundidee dann so langsam das Team entstehen zu lassen, indem man merkt, was fehlt diesem Team noch, womit hat man Probleme und was kann man da ergänzend noch reintun, damit man am Ende eben seine sechs Pokémon hat. Ja, ich bin das so jemand, der so ein Top-Down-System gerne verfolgt. Das heißt, aus der Grundidee entstehen dann irgendwann mal sechs Pokémon. Aus diesen sechs Pokémon schaut man dann mal, wie es so läuft damit und überlegt sich dann mit der Zeit die genauen Attacken und die Items. Und als allerletztes dann sollte man vielleicht auch das Team ein bisschen testen, am besten auf Simulatoren, weil da kann man alles ändern, wie man lustig ist. Sollte man dann vielleicht auch noch die EV-Verteilungen und die Wesen nochmal festlegen, indem man zum Beispiel auch Schadensberechnungen anstellt. Das heißt also erst ganz die groben Sachen festlegen und dann immer weiter in die Details gehen natürlich.
Okay, und wie macht man es, dass sein Pokémon-Team möglichst gut und möglichst effektiv ist im Kampf? Also, dass man nicht zum Beispiel plötzlich Pokémon hat, die jeder hat.
Naja, zunächst mal ist es nicht unbedingt verkehrt, Pokémon zu haben, die jeder hat. Das ist tatsächlich so, dass man halt einfach sagt, es gibt, was weiß ich, 30 Pokémon, die einfach am allerhäufigsten gespielt werden und die werden auch aus gutem Grund häufig gespielt, weil sie eben unglaublich gut sind. Und genau daran kann man sich dann auch ein bisschen orientieren. Ich meine, es gibt Statistiken, welche Pokémon häufig gespielt werden und das sollte man auch immer in Betracht ziehen, wenn man sein Team baut, dass man am besten zumindest gegen die wirklich häufigen Pokémon keine eklatanten Schwächen auch aufweist.
Also, dass man sich schon vorher überlegt, okay, meinetwegen Logok wird sehr oft benutzt, ich brauche ein Wasser-Pokémon.
Ja, zum Beispiel. Also Logok wird jetzt nicht oft benutzt, aber ja.
Ja. Keine Ahnung, was oft benutzt wird, um ehrlich zu sein. Oh, hier steht sogar, was häufig benutzt wird. Toll!
Ja gut, das, was ich hier da mal zusammengefasst habe, waren jetzt aber bezogen auf Doppelkämpfe, also alles VGC-Relevante.
Okay, also auf der VGC werden dann oft benutzt Cresselia,
Genau.
Metagross, Quaxo, Scherox und Trikefalo.
Ja, und noch ein paar mehr natürlich, also es sind schon noch ein paar. Aber
Letzte.
das sind waren, glaube ich, jetzt das so unter den Top 10, die jetzt bei den letzten GBU-Turnieren eben benutzt worden
Muss
sind.
ich mal kurz überlegen. Ich habe das ja letztes Jahr auf der VGC relativ verfolgt, weil die einzelnen Kämpfe. Und ich muss schon sagen, Metagross und Cresselia habe ich wirklich sehr oft gesehen. Das stimmt.
Ja.
Dabei ist Cresselia ja ein legendäres Pokémon. Es ist aber so, dass manche legendären Pokémon dürfen benutzt werden und andere nicht.
Warum
Ja, also.
Cresselia, genau?
Ja, als grobe Faustregel kann man einfach mal sagen, alles, was in der Kampfmetro, beziehungsweise in der Kampfzone oder was auch immer in der Edition gerade vorhanden ist, erlaubt ist, kann man auch spielen und alles andere ist verboten. Der Hintergrund dahinter ist, dass grundsätzlich mal alles, was irgendwie nicht im Spiel selber zu bekommen ist, sondern alles, was Ticket-Event-Pokémon sind, grundsätzlich mal verboten ist, obwohl die nicht unbedingt übertrieben stark sind. Und ansonsten hängt es in der Regel davon ab, dass es die Grundstatuswerte, die Base-Stats genannt, in der Summe über 600 sind bei den besonders starken.
Ah, okay. Und deswegen sind Shinies auch, die Legendären auch meistens verboten, weil deren Grundstatus meist über 600 ist, oder?
Genau, also die Base-Stats sind wiederum weitere Variablen, die in dieser Formel zur Berechnung der Statuspunkte auftauchen, zusammen eben mit EVs und DVs. Und ich meine, diese Zahl 600 heißt nicht, dass die Summe aller Statuswerte am Ende über 600 ist, sondern das ist einfach dieser Grundwert.
Okay.
Also so Pokémon wie Mew und Celebi, also diese ganzen Ticket-Events haben exakt 600. Auch Metagross hat exakt 600 und Despotar hat 600. Aber dann alle anderen Pokémon haben über 600. Also diese, gerade die immer auf dem Titelbild der Edition drauf sind, diese Superlegendären, die immer die Titel-Pokémon der Edition sind, haben deutlich über 600.
Die werden ja wahrscheinlich auch ständig benutzt werden. Also wenn die Titel erlaubt werden, würde ja jeder mit Reshiram und Seacom da wahrscheinlich ankommen.
Also 2010 bei der VGC waren ja bis auf Event-Pokémon alle erlaubt. Da waren dann auch, also die sehr häufige Pokémon eben Kyogre, weil das eben auch mit Niesel den Regen holen konnte. Ja. Auch Groudon, was war noch oft, Giratina war sehr oft gespielt. Aber auch andere Superlegendären, auch Mewtwo hin und wieder mal oder sowas. Also da war es aber so, dass sie auf 2 pro Team limitiert waren.
Ist auch vernünftig, weil sonst kommt ja einer an mit einem ganzen Team voller Legendärer und macht sich wichtig.
Naja, gleiche Chancen für alle, also kann ja jeder das machen. Wobei so ein Team mit 6 Legendären dann auch nicht so super viel Sinn macht am Ende. Nee. Sind zwar stark, aber ich meine, du bist halt dadurch, dass wenn du nur Legendäre benutzen möchtest, auch sehr eingeschränkt in deiner Auswahl.
Und es ist halt eigentlich auch schon ein bisschen langweilig.
Das wollte ich meinen, das ist ja uncool. Ganz ehrlich, mal so ein buntes Team, ich sag jetzt mal, ein buntes Team nur aus Startern oder so, das finde ich bei Weitem interessanter und prickelnder, als nur legendäre Pokémon im Team zu haben.
Ja, ich meine, letztendlich kommt es eigentlich darauf an, wie interessant die Kämpfe dann werden. Wenn es immer dieselben Kämpfe werden, ist natürlich ärgerlich, aber das passiert halt so leider auch, weil eben, wie gesagt, es immer eine gewisse Anzahl an Pokémon gibt, die sehr häufig gespielt werden und die sieht man dann auch in vielen, vielen Teams.
Okay.
Jetzt hast du, Basti, ja eben gerade schon Shinies angesprochen.
Ja, genau.
Und es ist nämlich dann, es gab ja immer das Gerücht, dass Shinies stärker sind als andere Pokémon, dass man deswegen unbedingt Shinies haben soll. Aber das stimmt nicht. Shinies waren in der zweiten Generation noch leicht stärker oder hatten zumindest bessere Chancen, stärker zu sein als normale Pokémon. Aber seit der dritten Generation haben Shinies keine besseren Statuswerte als andere Pokémon. Das heißt, es ist völlig egal, ob man ein Shiny oder ein normal gefärbtes Pokémon in den Kampf schickt.
Ja, also damals in Gold und Silber war es so, dass es eben von diesen IVs abhing, ob ein Pokémon Shiny wird oder nicht. Und das ist seit der dritten Generation schon nicht mehr so.
Ich glaube, daran liegt es auch, dass erste und zweite Generation nicht zur dritten aufwärtskompatibel sind, weil das System dann ja so geändert wurde.
Genau, da wurde einiges geändert. Also die Wesen gab es ja in der zweiten Generation noch nicht. Damals konnte man auch noch mehr als 510 EVs verteilen, nämlich alle 255 pro Statuswert. Und die DVs haben auch nur von 0 bis 15 gereicht und nicht bis 31.
Ah, okay.
Also da hat sich schon einiges geändert.
Das heißt, ab der dritten Generation wurde es dann wirklich auch an Kämpfe angepasst, dass es sinnvoll wurde.
Würde ich so nicht sagen. Man konnte auch sehr gut Gold, Silber, Kristall war eine der beliebten Generationen von vielen Battlern, die in etwa so lange wie ich schon zocken. Also gibt ja einige, die schon seit vielen, vielen Jahren spielen und Gold, Silber, Kristall war unglaublich beliebt, weil es ein sehr, sehr ausgewogenes Spiel war.
Okay. Wieso das?
Weil es einfach zum einen noch nicht so viele Pokémon waren, was auch so ein bisschen der Trend ist, dass immer stärkere Pokémon dazukommen und auch stärkere Attacken. Ich meine, sowas wie Dracometeor gab es früher zum Beispiel nicht.
Ja.
Und da war halt dann Hyperstrahl so ziemlich die stärkste Attacke und die hat man eh nicht spielen können, weil es mit der Aussetzrunde einfach keinen Sinn gemacht hat. Und eben wie gesagt, dadurch, dass man alle Statuswerte aufs Maximum bringen konnte, dadurch, dass dieses EV-Limit nicht vorhanden war, haben sowohl die offensiven Pokémon defensiv einiges einstecken können, als auch die defensiven Pokémon offensiv mehr erreichen können, sodass das Ganze auch ein bisschen ausgeglichener war. Hatte allerdings auch oftmals das Problem, dass es zu sehr langen Kämpfen gekommen ist. Also es gab da den Spruch, dass man gesagt hat, so ein Kampf in Gold-Silber-Kristall kann gerne mal ein abendfüllendes Ereignis werden.
Das glaube ich, wenn dann jedes Pokémon Superkräfte hat und so die wirklich starken Sachen es ja noch nicht gab.
Ja, und man hat auch, also viele Leute haben es auch auf die Spitze getrieben und sehr, sehr defensive Teams gespielt.
Ach, das zieht es natürlich noch mal mehr in die Länge.
Ja, wäre cool, der Co.
Ja.
Ist ja auch eigentlich gar nicht mal so blöd, defensiv zu spielen, wenn man halt offensiv auch noch was in der Hand hat.
Ja, also man soll es schon immer ausgewogen haben. Ich persönlich spiele zwar gerne ein bisschen defensiver, ist auch ein bisschen leichter, würde ich sagen, weil defensive Spielweise verzeiht eher Fehler. Also wenn man viel offensiv spielt, muss man unglaublich genau jeden Zug planen, weil jeder Fehler eigentlich dafür sorgen kann, dass das eigene Pokémon besiegt wird. Und das mag jetzt ein bisschen unwichtig klingen, das eine Pokémon, aber es ist ganz, ganz oft so, dadurch, dass man beim Teambau echt darauf Rücksicht genommen hat, dass die Pokémon sich alle gegenseitig ergänzen. Wenn gerade ein wichtiges Pokémon weg ist, das zum Beispiel wichtig gewesen wäre, um ein bestimmtes vom Gegner noch zu countern, kann das eine riesige Lücke im Team aufmachen, die der Gegner, wenn er geschickt ist, nutzen kann und einen dann wirklich schnell besiegen kann.
Ich glaube, das ist eben schon mal passiert, dass man irgendwo in der Liga war oder sonst wo, da muss man ja gar nicht groß spielen. Und da wurde genau dieses eine Pokémon besiegt, das man später noch gebraucht hätte und dann war schon alles wieder hinüber, man konnte nochmal von vorne anfangen.
Genau, und bei Kämpfen gegen intelligente Gegner, gegen menschliche Gegner, kann das umso schlimmer sein, weil die bestrafen sowas dann natürlich besonders hart.
Ja, logisch. Da will ja jeder auch eine Chance haben und jeder gibt sein Bestes.
Getreu dem Spruch, den Finger in die Wunde legen.
Ja, genau.
Immer schön drauf. Apropos drauf, wie haut man denn am besten drauf? Welche Attacken nimmt man denn am besten her? Wie sucht man sich das aus?
Was man seinen Pokémon in der Regel geben sollte, ist natürlich eine Stab-Attacke. Also Stab heißt Same-Type-Attack-Bonus. Das heißt, wenn die Attacke demselben Typ wie dem Pokémon entspricht, wird die Stärke mit 1,5 multipliziert, also man wird stärker.
Ui.
Das kann dann ja bei den großen Dingern schon ganz schön reinhauen.
Genau, das ist schon sowas, dass wenn ein Pokémon einen guten Stab-Angriff hat, dann sollte man ihn auch benutzen.
Logisch.
Und ansonsten ist es immer so eine Sache, was man noch an Angriffsmoves, aber auch zum Beispiel an Attacken, die die Statuswerte erhöhen, drauf haut auf sein Pokémon. Es ist immer, bei Pokémon hat alles viel Wechselwirkung. Das heißt, man muss ein bisschen überlegen, was passt ins Team, was passt zum Pokémon selber. Zum Beispiel, ein beliebtes Beispiel ist zum Beispiel Starmie. Starmie kann unglaublich viele Attacken lernen.
Okay.
Ich meine, Starmie kann Genesung, was ja ganz praktisch ist. Starmie kann Donnerwelle und Konfusstrahlen, womit man einen Gegner gerne ärgern kann.
Ja, das stimmt.
Das ist so doof.
Ja, und Starmie lernt aber auch zwei sehr gute Stab-Attacken. Zum einen also Psychokinese als Psycho-Attacke. Und ja, als Wasserattacken eben, wie man will, Surfer oder Hydropumpe. In der Regel soll es Surfer sein, weil es einfach genauer ist.
Ja.
Und lernt aber noch Eisstrahl, Donnerblitz. Dann, was eine wichtige Attacke ist, ist Turbodreher. Ist in Einzelkämpfen relativ wichtig, weil man da eben die Tarnsteine damit wieder entfernen kann. Und die Tarnsteine bei Matchen von guten Spielern, die sehr viel wechseln, unglaublich viel Schaden machen auf Dauer.
Okay. Oder diese Giftstacheln.
Giftstacheln auch, wird aber weniger gespielt. Also am allerhäufigsten natürlich hier Tarnsteine.
Wirklich?
Ja, weil muss man im Gegensatz zu Stacheln nur einmal auslegen.
Richtig.
Und dann machen die schon relativ viel Schaden. Und gerade wenn ein Pokémon eben eine Schwäche gegen Steinattacken hat, dann gleich mal ein Viertel oder sogar die Hälfte. Also wenn du zum Beispiel Glurak oder Lavados bei Tarnsteinen einwechselst, die ja vierfach Schwäche haben, dann macht es gleich mal 50%.
Stimmt.
Autsch, ja, hast recht. Das ist mein kleiner Vorteil.
Richtig, und wenn man einen Kampf halt wirklich hat bei Menschen, ist es halt so, da wird stets und ständig gewechselt, damit es immer typenspezifisch ist. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass die Tarnsteine den Pokémon sehr viel Schaden zufügen können über Dauer.
Genau, das ist mit so eine Strategie, dass man gerne mal, besonders bei defensiven Teams, das habe ich auch sehr gerne so gespielt, ein Team mit vier wirklich defensiven Pokémon und einem Pokémon, das unglaublich schnell ist und fest angreifen kann, aber das eine Pokémon wird einfach lange aufgehoben. Du versuchst einfach den Gegner mehrere Runden lang durch Sandsturm, durch Tarnsteine und sonstige Kleinigkeiten langsam, aber sicher die KP runterzubringen. Das heißt, es kann zwar immer noch, was weiß ich, du kannst sogar 2-6 hinten liegen. Er hat alle 6 Pokémon. Aber plötzlich bringst du dein eines Pokémon rein, das schneller ist als alles seine Pokémon und fest genug angreifen kann. Und seine Pokémon haben alle, was weiß ich, weniger als die Hälfte der KP mittlerweile. Und man kann dieses Match einfach noch drehen. Also das ist durchaus Also das sind durchaus gängige Strategien, nennt sich Endgame Sweeper sowas, das hebt man sich einfach wirklich absichtlich auf, bis eben der richtige Moment gekommen ist. Und das kann dann eben zum Beispiel, wie ich vorhin schon gesagt habe, sein, wenn eben ein ganz wichtiges Pokémon aus dem gegnerischen Team fehlt auf einmal. Das eine Pokémon, das dein Endgame Sweeper hätte aufhalten können, ist auf einmal schwach genug oder ist tatsächlich besiegt worden und dann kann man anfangen, auch den Rest des Teams
aufzuräumen.
Genau.
Wow. Das klingt schon fast so nach einem epischen Bosskampf.
Ja.
Aber es ist es eigentlich auch. Ich meine, härter geht es dann ja wirklich nicht mehr, als gegen reale Spieler zu spielen. Noch dazu, wenn beide wirklich CP machen.
Genau. Ja, also da gibt es auch im Bisa-Board gibt es auch einen Summer-Thread mit Videos oder auch mit den Download-Codes für den Kampfrekorder mit Videos. Und da gibt es teilweise echt sehr, sehr interessante Kämpfe, wo man auch wirklich sehr, sehr intelligente Spielzüge sehen kann.
Wow.
Also ganz hin und wieder gelingt auch mir so ein Meisterstück, aber eher nicht so oft.
Was war denn so dein tollstes Stück, was du bisher so zustande gebracht hast?
Ja, das wirklich Allertollste war natürlich 2011 bei der Video Game Championship in Köln. Das Halbfinale, das ich damals gewonnen habe, das war gegen den Amerikaner Eric Parker, hieß der. Der war zufällig gerade in Deutschland und hat mitgespielt und ist auch bis ins Halbfinale eben gekommen. Man muss dazu sagen, 2011 war es so, dass die Top 8 der nationalen Qualifikationsturniere sich zwar für die Weltmeisterschaft qualifiziert haben, das heißt, zu dem Zeitpunkt waren wir schon alle qualifiziert, allerdings haben nur die beiden Finalteilnehmer die Reise bezahlt bekommen. Das heißt, für mich ging es letztendlich darum, ob ich den Flug nach San Diego bekomme. Okay. Und dementsprechend war es ein wirklich sehr, sehr wichtiges Match. Und das wurde auch auf dem Fernseher dann übertragen, wo die Zuschauer zuschauen konnten. Mhm. Und ja, dadurch, dass da viele, viele Deutsche waren und die Deutschen wollten natürlich, dass ich als deutscher Spieler hier diesen Flug gewinne. Es wäre ja ärgerlich gewesen, wenn hier bei dem deutschen Qualifikationsturnier plötzlich ein Amerikaner uns den Flug wegschnappt.
Dann fährst du nach Amerika.
Richtig. Genau. Und dementsprechend war das natürlich ganz wichtig und das Match war auch unglaublich intensiv und von beiden Seiten sehr, sehr gut gespielt. Also ich habe von Anfang an halt seine Strategie erkennen können. Er hat ein Bizarro-Raum-Team gespielt. Und habe ihm von Anfang an das Ganze unterbunden, indem ich selber meine zwei langsamsten Pokémon starten habe lassen. Und in dem Moment für ihn der Bizarro-Raum eigentlich jeglichen Vorteil verloren hat.
Mhm. Stimmt ja, durch den Bizarro-Raum werden ja langsame Pokémon schneller und schnelle Pokémon langsam, genau.
Genau. Und dementsprechend hat seine Strategie von Anfang an nicht geklappt. Aber trotzdem hat er natürlich noch sehr gut gekämpft, aber ich habe gegenhalten können. Und es ging dann so weit, dass ich dann wirklich in der Situation war, wo die Leute, das Publikum schon gejubelt hat, weil sie geglaubt haben, dass ich gewinne. Es war noch nicht ganz rum. Ich hatte meine beiden Pokémon leider paralysiert. Und wenn es ganz, ganz unglücklich gekommen wäre, hätte ich noch verlieren können, indem halt meine Pokémon gar nicht mehr zum Angreifen gekommen wären. War dann Gott sei Dank nicht. Ich habe das Match dann gewonnen. Super. Und das war schon das Also dadurch, dass das Match auch so von großer Bedeutung war und unglaublich gut war, ich ärgere mich bloß, ich habe es leider nicht mit dem Kampfrekorder gespeichert. Niemand hat dieses Match gespeichert. Die Amerikaner, die seine Kumpels, haben auf der Weltmeisterschaft nochmal gesagt, dass laut Aussage von Eric dieses Match so unglaublich gut war. Auch die Deutschen, die dabei waren, fanden dieses Match unglaublich super, aber es gibt leider keinerlei Aufzeichnung.
Oh. Das ist natürlich schade, wenn man schon mal so einen tollen Kampf hat.
Ja, ich war hinterher nicht mehr mit den Nerven dabei, um noch dran zu denken, es aufzunehmen.
Klar. Du warst am Zittern, oder?
Ich hatte weiche Knie, wirklich.
Das kann ich mir vorstellen, da ist das Adrenalin sonst wohin geschossen.
Wahnsinn. Ja, das war schon krass.
Ist natürlich auch, wenn es um was geht und dann so ein fieser Kampf, dann...
Wow. Ja, ich habe vor allem das ganze Turnier davor nicht sonderlich gut gespielt, sondern mehr Glück als Verstand gehabt. Aber dann einmal habe ich doch mein Potenzial abrufen können. Das war nicht so verkehrt.
Wenn sie im rechten Moment kommt, dann passt ja alles.
Ja, das ist das Wichtigste.
Ja, manchmal macht Adrenalin aus dem Mensch eine Maschine, die super gut funktioniert.
Ja, kann aber auch ganz schnell nach hinten losgehen, richtig, leider.
Na ja, gut, großartig mitreden können wir beide ja nicht, Maria. Wir haben ja wirklich, was das angeht, überhaupt gar keine Ahnung davon.
Das stimmt. Also meine Erfahrungen belaufen sich auf Kämpfe gegen Basti oder irgendwelche random Zufallskämpfe auf dem Pokémon Day oder ja.
Ja, aber für Kämpfe gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten eigentlich. Egal, ob man Turniere spielen will oder keine Turniere, sondern einfach mal trotzdem ein entspanntes Match gegen andere gute Spieler.
Gut, andere gute Spieler. Also ich glaube, wenn ich gegen dich kämpfen müsste, du bräuchtest genau 6 Runden, um alle 6 Pokémon zu besiegen wahrscheinlich.
Ja, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Dazu müsste ich ja direkt mit dem Pokémon starten, das gegen alle 6 von deinen mit einem Angriff gewinnt. Also das ist hochgegriffen, weil das hat ja auch eigentlich letztendlich nichts mit Können zu tun, sondern du hast halt einfach einmal ein saugutes Pokémon und das hat ja nicht wirklich was mit Können zu tun, nee.
Ich sag trotzdem, ich hätte es nicht drauf. Zumindest wenn ich jetzt nicht anfangen würde, hier super zu trainieren. Was meinst du, Basti?
Ach du, bei mir würde es nicht sehr viel eher anders aussehen, Maria. Ich habe eigentlich das Spielprinzip draufhauen, so doof es klingt. Mein Team ist meistens immer so darauf ausgelegt, One-Hit, also Erstschlaggarantie und One-Hit nach Möglichkeit. Aber sonst so großartig irgendwelche Strategien verfolge ich keine. Also nach VGC, glaube ich, würde ich in der ersten Runde rausfliegen.
Ja. Ich auch. Ich habe zwar von jeder Attackenart ungefähr 1 dabei. Und mir geht es hauptsächlich darum, dass ich meine Lieblings-Pokémon im Team habe. Sind halt zufällig ein paar verschiedene Typen, aber ich mach die Attacken, die mir Spaß haben, aber so defensive, statuserhöhende Attacken habe ich zum Beispiel keine einzige.
Ja, braucht man auch nicht. Schon. Braucht man ja nicht unbedingt. Ich meine, wenn man es geschickt macht, kann man auch mit draufhauen gewinnen.
Ein bisschen ja. Glück hat.
Ja, das stimmt. Naja, aber ich glaube, Maria, wir lassen lieber die Profis an diese Nummer ran, oder?
Ich würde schon meinen, wir interviewen die Profis, das reicht. Glück, 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 glückbringende Items sind ja nicht so beliebt bei CP-Spielern.
Ja, die Japaner benutzen sie schon doch durchaus, aber der Trend ist gerade bei westlichen Spielern, Europäern und Amerikanern so, dass man möglichst wenig Glückabhängigkeit haben möchte, möglichst viel Kontrolle über das Geschehen haben, das heißt möglichst genaue Attacken häufig. Also es gab auch schon Leute, die gesagt haben, wenn es doch keine Volltreffer im Spiel gäbe. Also es ist wirklich so, dass man möglichst wenig Zufall und möglichst viel Kontrolle über die Situation haben möchte. Und dementsprechend zum Beispiel statt einer Flinkklaue lieber einen Walschall spielt, weil man dann zwar nicht die Erstschlaggarantie mit Glück bekommt, aber in der Regel doch schneller als das meiste andere dann ist.
Und so andere Items, die noch benutzt werden?
Also was wirklich benutzt wird, sind viel und oft die Bären, die eben, wenn man von einer sehr effektiven Attacke getroffen wird, den Schaden halbieren. Dann auf der Angriffsseite eben diese Juwelen, mit denen man seine Attacken verstärken kann. Ansonsten natürlich die Wahl-Items, auf defensiven Pokémon natürlich Überreste. Auf Level 50 benutzt man auch gerne mal die Zitrusbeere. Aber sonst gibt es noch ein paar verschiedene Items, die hier und da mal zu sehen sind, aber das waren schon die häufigsten. Hängt aber auch immer vom Spielmodus ab, den man spielt.
Okay, jetzt hatte ich mal ganz kurz eine Frage. Es gibt ja viele Items, die den Typen an sich, also die Stabattacken verstärken, wenn du das richtige Item damit rumträgst. Zum Beispiel Wunderwasser oder so. Oder was haben wir denn noch alles?
Zauberwasser, Wundersaat.
Genau, sowas. Wird sowas auch oft auf Turnieren genutzt oder eher weniger?
Das wird in der Regel gar nicht genutzt, weil die Stärke nur um 10% erhöhen. Mhm. Und das bringt in der Regel relativ wenig. Deshalb wird eher das Wahlglas oder das Wahlband verwendet, weil die eben um 50% den Schaden erhöhen. Oder eben, wie gesagt, die Juwelen, die ebenfalls um 50% den Schaden erhöhen. Zwar nur einmalig, aber Das kann durchaus wichtig sein. Vor allem jetzt, da, wenn man Doppelkampf VGC-Regeln macht, wo man bloß vier Pokémon spielt, kann es durchaus sein, dass man halt genau diesen einen Angriff braucht, um das gegnerische Pokémon zu besiegen, weil man auch das zum Beispiel berechnet hat vorher und man weiß, dass man genau diesen Schaden braucht und dann reicht es.
Ah, okay. Also hätte ich zum Beispiel auch schon wieder keinen Vorteil, weil ich diese Items, die es nur um 10% die Attacke verstärken, habe ich immer dabei. Also hätte ich schon mal schlechte Karten, oder?
Schlag ein, ich auch.
Okay. Im Spielverlauf benutze ich die schon auch.
Okay, also im Spielverlauf mögen sie gut sein, aber auf Turnieren sollte man sich auf andere Items spezialisieren.
Ja, da braucht man schon etwas mit. Ich meine, das Item ist durchaus was Wichtiges, Spielentscheidendes und da sollte man dann schon was Wirkungsvolles verwenden.
Okay.
Naja, das hatten wir ja schon mal, wo wir das besprochen haben, Sinan. Das Spiel ist darauf ausgelegt, dass man gewinnt. Es läuft immer darauf hinaus, dass der Spieler den Kampf gewinnt. Früher oder später, das ist ja beim Turnier gegen menschliche Spieler nicht gesagt.
Richtig. Genau, das ist einfach der Punkt. Ich meine, die Spiele selber sind vom Game Design darauf ausgelegt, dass man immer irgendwas hat, mit dem man gut durchkommt. Und sei es, dass man kurz vor dem Arena-Leiter noch genau das richtige Pokémon fangen kann.
Ja.
Und bei einem Turnier ist natürlich der Gegner vielleicht schlauer als du und macht dich einfach fertig von vorne bis hinten.
Ja, das sind auch wirklich mal Denken gefordert und nicht nur Pokémon fangen. Pokémon fangen wird schon gut gehen.
Genau, also es ist halt keine Materialschlacht, weil jetzt da kein Levelunterschied mehr vorhanden ist. Aber im Spiel ist natürlich mal ein Levelunterschied vorhanden. Auf Turnieren haben alle Pokémon in der Regel die gleichen Level.
Ja.
Insofern, ich meine, man kann noch den Unterschied, wie vorhin besprochen, mit EVs und DVs machen. Aber auch das ist in der Regel so, dass da alle guten Spieler ihre Pokémon perfekt trainiert haben nach ihren Wünschen. In der Regel sehr, sehr hohe DV-Werte haben und die EVs auch klug verteilt haben. Insofern, das ist immer so ein Irrglaube, wenn man so Leute hört, die von der VGC reden, ja, wie baut man ein gutes Team, wie baue ich ein Team, ich will die VGC gewinnen. Ich würde sagen, ein Team alleine ist wichtig, aber ist kein Erfolgsgarant. Es ist eher so, wenn man ein schlechtes Team hat, hat man von Anfang an eher kaum Chancen. Mit einem guten Team muss man immer noch gut spielen, um zu gewinnen.
Ja.
Das heißt, das Wichtigste ist einfach, dass man mitdenkt.
Ja, also es ist schwer zu sagen, wie viel Anteil am Erfolg hat, aber ein Team ist immer ein notwendiges Kriterium und kein hinreichendes. Also es ist notwendig, ein gutes Team zu haben, aber nur mit einem guten Team gewinnt man noch lange nicht. Also das ist sowas, was zum Beispiel einige gute Spieler machen, die kleine Geschwister haben bei der VGC. Die lassen die dann bei den Juniors oder bei den Seniors mitspielen, haben denen ein sehr gutes Team gebaut und haben ihnen von vornherein gesagt, welche Attacken sie einsetzen sollen. Einfach weil die Geschwister das Spiel nicht können, aber sie haben ihnen gesagt, nicht nachdenken, immer die und die Attacke machen. Das okay. Klappt bei den Jungen tatsächlich, aber halt auch nur zu bis zu einem bestimmten Grad. Sobald dann, gerade bei den Seniors ist es tatsächlich so, da gibt es auch in Deutschland einige gute Spieler, die Ahnung vom Spiel haben und die gewinnen dann bei sowas in der Regel.
Okay. Ist ja eigentlich auch witzlos, wenn man alles schon vorher gesagt bekommen hat und muss man ja selbst nichts mehr machen.
Ja, aber ich meine, wenn man damit Erfolg hat, ist es dann ganz oft so, dass man sogar noch Wahl-Items dem Pokémon gibt, dass auch ja nicht die Attacke gewechselt wird oder sonst irgendwas. Kann durchaus passieren. Es gibt, genannt wird sowas Autopilot-Team, okay. Die dann in der Regel irgendwie so gerade so zwei Pokémon vorne, die zusammen eine gute Synergie haben, was weiß ich, Zapdos und Demeteros zum Beispiel. Da kann Demeteros schön Erdbeben machen, während Zapdos ja dank Flugtyp nicht getroffen wird. Und Zapdos kann genauso Ladungsstoß machen, was auch auf beide Gegner geht. Und Demeteros nimmt keinen Schaden, weil er Bodentyp hat.
Stimmt.
Und schon hat man beide Gegner mit zwei Attacken getroffen. Und wenn der Gegner nicht ein bisschen schlauer ist oder gerade gut spielt, kann das ihn durchaus zerstören.
Ja, Wahnsinn.
Okay. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt wie Autopilot-Teams.
Ja, das war dann mal eine Erfindung von vielen Leuten, als die VGC eingeführt worden ist und man gemerkt hat, hey, wenn meine Geschwister da gewinnen, dann kann ich eine Reise zur Weltmeisterschaft gewinnen.
Ja. Schön. Einfach mal die kleinen Geschwister benutzen.
Ja, die haben auch ihren Spaß dabei, so ist nicht.
Das stimmt.
Kleine Geschwister haben also doch einen Sinn.
Ja.
Auch wenn man sie nur als Schutzschild oder als Testobjekt benutzt.
Testobjekt sind sie so oder so für alles. Genau, wenn man jetzt gerade nicht so ein Autopilot-Team in die Hand gedrückt bekommt. Wie bereitet man dann sich und sein Team am besten vor?
Ja, also das hängt auch immer vom Turnier natürlich ab, ob man jetzt ein Online-Turnier spielt oder natürlich ein echtes Turnier. Viel interessanter sind natürlich die echten Turniere, dann gerade wie die VGC. Ich bin immer so jemand, der ganz gerne ein bisschen die Ruhe behält. Ich habe zum Beispiel gerne mal Ohrstöpsel dabei, wenn es mal ein bisschen laut wird, dass ich mir die in die Ohren stecke. Andere Spieler hören gerne vor Turnieren nochmal Musik, um sich irgendwie in Stimmung zu bringen. Das ist schon irgendwie sowas, was viele Leute brauchen, Motivation oder sowas. Ansonsten auch gerade bei der VGC, dadurch, dass die einfach mehrere Stunden geht und sonst irgendwas, viel trinken, nicht hungrig werden, immer irgendwas zum Essen dabei haben, dass man schnell zwischen einem Match sich, was weiß ich, einen Schokoriegel und dann, wenn nach der Vorrunde Pause ist, vielleicht auch irgendwie eine Breze essen oder sowas. Es ist halt wichtig, dass es nicht an diesen grundlegenden Dingen mangelt, weil hungrig spielt sich's ganz schlecht.
Ist eigentlich wie man eine wichtige Prüfung hat. Im Abitur heißt es ja auch, nehmt euch Essen, nehmt euch Trinken mit.
Genau. Das hat mir
Ja.
mein Prüfer damals oder mein Ausbilder Meister auch damals gesagt, wenn es zu eurer Meisterprüfung geht, habt ihr mal ein bisschen Obst dabei, ein bisschen Zucker, habt vorher gut gefrühstückt.
Genau.
Ja. Übertreiben natürlich auch viele. Beim Abi hatten wir es dann, dass welche wirklich Essensberge aufgeschüttet
Das muss doch nicht
hatten.
sein.
Literweise Essen, bergeweise die Semmeln, Chips, Schokoriegel.
Ja, nee. Also, nee, es kann durchaus passieren. Es ist auch einigen Spielern, die ich kenne, passiert, dass nach der Vorrunde einfach sie Konzentration verloren haben und dann direkt das erste Match nach der Vorrunde. Dadurch, dass einfach eine bisschen längere Pause ist, kommt man auch aus diesem Flow raus und muss sich neu in diese Situation einfinden. Und das ist ganz schlecht.
Okay.
Ansonsten ist auch immer so, dass man wirklich eine positive Grundhaltung einfach hat, dass man Lust hat, jetzt zu spielen. Also es ist immer ganz, ganz schlecht, wenn man schon mit einer vollen Hose vor seinem Gegner steht und eigentlich Schiss hat zu verlieren. Das ist ganz schlecht.
Da braucht man ja eigentlich keinen Schiss haben, es kann ja nichts passieren.
Ja, das sagst du. Dann stell dich mal da bei der VGC hin. In Runde 1 gegen einen Gegner, den du nicht einschätzen kannst, wo du nicht weißt, ist der jetzt wirklich gut? Hat der keinerlei Ahnung, worauf muss ich mich jetzt gefasst machen? Und es wäre ziemlich beschämend, wenn ich jetzt gleich hier nach Runde 1 als Verlierer vom Feld gehe.
Gut, nachdem ich nicht vorhabe, die VGC jemals zu gewinnen, nö.
Spiel aber mal mit, dann merkst du, dass es schon eine ganz andere Situation ist.
Oh, nee, nee, ich glaube nicht. Dafür müsste ich mir erstmal die Mühe machen und eben wie oben beschrieben EV, DV trainieren.
Ah
Und
ja.
dann will ich wieder Mario spielen.
Also sagen wir es mal so, ich finde schon recht interessant, welche Möglichkeiten es gibt, wenn man jetzt zum Beispiel den Super-GAU ausrechnet, Typenvorteil, passende Typen hat, also Stabattacke, absolut EV, absolut DV, was es für Konstrukte da geben kann, das ist der Wahnsinn. Aber ganz ehrlich, ich würde es mir auch nicht selber antun wollen.
Ja, da findet man schon rein. Also ich habe das, wie alt war ich, als ich das gelernt habe? Ich war 15 oder was, als ich damit angefangen habe.
Okay.
Und das kommt dann auch von ganz allein. Ich meine, das Allerwichtigste ist eben, dass man nicht nur in der Theorie bleibt, sondern möglichst schnell anfängt zu spielen. Deshalb empfehle ich ja auch immer Simulatoren, weil man da halt mit relativ geringem Aufwand ein Team baut, ganz, ganz schnell Gegner findet. Auch die Simulatorenkämpfe gehen viel schneller als in den echten Spielen, weil keinerlei Kampfanimation kommt, der Text sehr viel schneller läuft noch. Das heißt, man kann da gut und gerne mal in einer Stunde 10 Matches spielen oder so.
Okay.
Und dann schaut man sich auch ganz, ganz viel von seinen Gegnern ab. Also man sieht halt ganz, ganz oft, okay, was spielen die für Pokémon, was spielen die für Attacken. Dann googelt man das mal ganz kurz, schaut, wie tue ich da die EVs verteilen oder sonst irgendwas und bekommt dann eigentlich ganz schnell ein Gefühl dafür. Also das ist gar nicht so wild.
Bei den Simulatoren kann man jetzt immer sagen, wer auf einem Simulator spielen möchte, der hat die Möglichkeit zwischen zwei zu wählen. Und zwar zwischen Pokémon Online. Da muss man allerdings die Software runterladen, aber es ist kostenlos. Und Pokémon Showdown, das spielt man online. Das könnt ihr einfach mal googeln und ausprobieren. Und die Simulatoren haben auch noch einen kleinen Vorteil, und zwar kann man das Sondermodi spielen, dass man zum Beispiel Overused Pokémon benutzt, Underused oder Borderline.
Ja, ist nicht prinzipiell so. Ich weiß es gar nicht. Ich habe schon lange nicht mehr Simulatoren gespielt, aber ich glaube, das ist nicht so explizit mehr, dass so angezeigt wird, was für ein Team man jetzt hat. Aber es gibt gerade ganz, ganz viele Turniere, wo eben speziell Underused oder Borderline-Modus gespielt wird, weil, wie gesagt, der Name Overused schon andeutet, dass es die Pokémon sind, die am häufigsten gespielt werden. Und wenn das irgendwann langweilig ist, immer dieselben Pokémon zu sehen, dann möchte man gerne mal die allerhäufigsten Pokémon verbieten und deshalb Underused spielen.
Okay. Und Borderline ist halt alles, was dazwischen so ist und nicht wirklich zu viel und nicht wirklich zu wenig benutzt.
Ja, das ist halt, letztendlich kann man dem auch Nummern geben. Also das ist einfach bloß eine Einteilung, welche Pokémon werden wie oft oder wie häufig und verwendet oder sind wie stark. Und dann kann man sagen, okay, alle, die so und so stark sind, sind verboten dieses Mal.
Also wie eine Aufteilung im Pokédex.
Ja, wenn man so will.
Also heißt das im Endeffekt, alles mal ausprobieren, Simulatoren hoch und runter, Zufallskämpfe über Wi-Fi, wenn man gute Freunde hat, die aufs gleiche Spielniveau sind, auch immer wieder mal spielen. Eigentlich so lange spielen, bis man genug Erfahrung hat, oder? Was anderes kann man da jetzt an der Stelle gar nicht machen.
Ja, natürlich. Man kann auch direkt mit Turnieren mal anfangen. Ich meine, gerade so bei Online-Turnieren oder so passiert ja nichts, wenn man da direkt in der Runde 1 verliert. Ich meine, diese Turniersituation sollte man schon mal spielen, ruhig, auch nach ein paar Wochen erst, ist ja egal. Vor allem, weil halt bei den Turnieren dann auch die Leute natürlich mit ihren besten Teams versuchen zu spielen, man sich da wieder ein bisschen was abschauen kann und sonst irgendwas. Und weil es halt auch immer gute Gelegenheiten sind, zu kämpfen.
Da bietet sich ja das Bisa-Board an sich ja auch an. Das ist ja eine gute Grundebene, sagen wir es mal so. Weil im Bisa-Board werden ja sehr oft Turniere, glaube ich, auch veranstaltet.
Ja, das sind laufend Turniere. Also, da ist auch unterteilt eben zwischen Wi-Fi mit den Editionen, also im Moment Schwarz-Weiß 1 und 2. Also mit all diesen 4 Editionen, wenn man davon eine hat, kann man derzeit mitspielen. Mhm. Oder eben die Kampfsimulatoren, wobei da derzeit Pokémon Online gespielt wird. Dadurch, dass es einfach schon länger erhältlich ist. Pokémon Showdown ist noch relativ neu, vielleicht wird da irgendwann umgestiegen, aber Pokémon Showdown ist auch noch nicht komplett perfekt entwickelt und hat noch ein paar Fehler. Okay. Pokémon Online ist relativ zuverlässig und das Bisa-Board ist da so, dass es tatsächlich in der Regel 2 Turniere gibt, und zwar 2 pro Plattform, also 2 für Simulatoren und 2 für Wi-Fi, die in der Regel parallel laufen. Und über mehrere Wochen gehen. Das heißt, man hat irgendeine Deadline, muss in der Zeit seinen Gegner kontaktieren, seinen Kampf machen, das Ergebnis eintragen und sobald die Deadline rum ist, kommt dann die nächste Runde. Das sind die großen Turniere. Und was es dann eben für Leute gibt, die einfach nur mal einen Nachmittag Pokémon spielen wollen, sind die Blitzturniere. Die finden derzeit immer Freitag am späten Nachmittag statt. Da dann auch für Simulatoren und für Wi-Fi. Und für Simulatoren am Samstag frühen Nachmittag nochmal eins und am Sonntag frühen Nachmittag dann für Wi-Fi. Und also ich bin schon jemand, der dann ganz gerne mal vielleicht ein Blitzturnier mitspielt, weil die langen Turniere fehlt mir dann doch eher die Zeit.
Okay. Das heißt, wenn man irgendwo dann den Helikus trifft beim Turnier, dann sollte man sich vielleicht in Acht nehmen.
Ach, da sind genügend andere Spieler, die auch sehr, sehr gefährlich sind. Also,
das glaube ich gerne. Beim Bisa-Board weiß man ja, dass sich da schon einiges an Elite rumtreibt.
Ja, das sind in der Regel schon die besten Spieler Deutschlands mittlerweile. Es gibt nicht sehr, sehr viele Foren, deutschsprachige Foren, wo wirklich viele gute Spieler sind. Das Bisa-Board ist eines davon.
Bisa-Board ist halt einfach eines der größten Foren, eines der ausgebautesten und merkt man halt doch, dass hier ziemlich viel los ist.
Ja, eben auch dadurch, dass wir das größte Turnierprogramm im deutschsprachigen Raum eigentlich haben, ist es auch attraktiv für gute Spieler. Deshalb spielen dann natürlich auch viele, viele gute Spieler mit.
Ja, die werden dann vielleicht BPL-Champion.
Genau, das ist eben, dass es jedes Jahr eine neue Saison gibt, die da startet. Die aktuelle Saison ist vor kurzem ist Ende 2012 losgegangen. Ja, oder was heißt, ja, im Herbst in der Regel geht's los, weil die Saison geht dann in der Regel bis kurz vor den Sommerferien. Da kann man dann eben Punkte sammeln, indem man erfolgreich bei den Turnieren oder auch bei den Blitzturnieren abschneidet. Und die besten Teilnehmer der Saison können dann am Ende im Saisonfinale nochmal ein spezielles Turnier spielen, wo eben nur die besten Spieler aus der aktuellen Saison mitspielen dürfen. Alle anderen dürfen nicht mitspielen. Also es ist wirklich, normalerweise darf ja jeder bei jedem Turnier mitspielen. Dafür muss man sich qualifizieren, ausnahmsweise. Und da kann man dann den Titel BPL-Champion, also von der Bisa-Fans Pokémon League, den Champion-Titel gewinnen.
Gibt es meines Wissens auch immer einen ganz netten Avatar oder eine Signatur, die man dann von den GFX-Lern bekommt?
Genau, die bekommt man meistens noch dazu, dass man einen Avatar bekommt. Das ist mittlerweile gang und gäbe. Und man bekommt auch einen User-Rang. Meistens noch mit diesen schönen Emblemen aus der Kampfzone, entweder in Silber oder in Gold, je nachdem, welche Platzierung man hatte und wie welchen Stellenwert das Turnier hatte.
Genau. Und soweit ich weiß, ich glaube, es gibt ja auch eine ganze Reihe von kleinen privaten Turnieren in Bisabot, oder?
Ja, also Privatturnier heißt wirklich irgendwelche Turniere, wo man sich trifft. Wir von der BPE haben das schon sehr oft gemacht, seit 2006. Davor hat auch Drug Duck von uns, sogar noch in Nordrhein-Westfalen, als er noch damals gewohnt hat, Turniere organisiert, schon 2004. Zuletzt war jetzt wieder eins in Nordrhein-Westfalen von den Pokédudes organisiert, in Witten, das Witten Temptation Turnier, wo tatsächlich über 30 Leute aus dem Bisa-Board auch waren. Wow. Und auch wirklich zwei, also in der Regel gehen die Turniere 3 Tage lang und es werden 2 Turniere gespielt, meistens Einzel- und Doppelkampf. Kann aber auch mal ein bisschen variiert werden, aber ist in der Regel sind es diese beiden Modi. Und ja, also ich habe selber welche veranstaltet, 2006, 2007 und 2008 in Augsburg. Ist immer ein Riesenspaß, weil es natürlich mehr als nur Pokémon ist. Man trifft sich, man zockt natürlich nicht den ganzen Tag Pokémon, sondern macht auch ganz unterschiedliche Dinge und hat eigentlich miteinander relativ viel Spaß. Und im Bisa-Board ist es natürlich so, da kennen sich auch viele, viele Leute persönlich und dementsprechend sind diese Turniere da schon immer ein besonderes Ereignis.
Finde ich richtig, richtig cool, dass sich da gerade Privatpersonen so viel Mühe geben, da Turniere zu organisieren. Das ist doch ein erheblicher Aufwand und ich kann mir auch vorstellen, dass da auch ein bisschen was an Kosten mit dabei ist.
Ja gut, die Kosten zahlen ja natürlich die Teilnehmer. Also ja. Es gibt immer eine Teilnahmegebühr, wovon dann eben, was weiß ich, die Miete für den Raum und eventuell auch Medaillen oder solche Dinge bezahlt werden. Aber es ist ein riesiger Arbeitsaufwand, weil man muss sich erstmal um die Location kümmern, muss dann, was weiß ich, sowas wie ein Beamer organisieren, muss vorher schon das Turniersystem ausarbeiten, muss auch hinterher die Endreinigung des Raumes unter Umständen unternehmen. Also es war bei mir jedes Mal so, dass wenn ich ein Turnier organisiert habe, ich erstmal für ein paar Tage gesagt habe, sowas mache ich nie wieder.
Aber du hast es doch wieder gemacht.
Ja, leider. Ja, aber was heißt hier leider? War jedes Mal großartig.
Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es ziemlich viel Spaß macht. Gerade wenn man da auch viele kennt und damit Freunden sowas zu unternehmen.
Genau, doch. Ja. Es ist ziemlich cool.
Das ist eine coole Sache.
Doch, auf jeden Fall. Naja, gut. Ja. Aber sowas Großes wie die VGC möchte ich persönlich nicht organisieren. Also Respekt vor Nintendo, die das jedes Jahr organisiert.
Ja, also das ist... Ich sag ja immer, die VGC, die VGC ist... eigentlich so ein bisschen so, als würde man Rinder zum Schlachthof treiben.
Das ist ein netter Vergleich.
Aber es ist doch so. Es ist einfach ein Gelände aufgestellt. Auf der einen Seite gehen Spieler rein und auf der anderen Seite kommen sie wieder raus.
Und zwischendurch kriegen sie eins auf den Deckel.
Ja, genau. Aber dadurch, dass da halt einfach großer Zeitdruck ist, das sind ja in der Regel, je nachdem von der Altersklasse, über 200, 300, 400 Spieler.
Ja.
Boah.
Und dementsprechend muss da Massenabfertigung stattfinden.
Das stimmt. Nachdem es ja 3 Klassen gibt, Junior. Genau. Wollte ich gerade meinen, es gibt ja 3 Altersklassen: Junior, Senior, Master. Und bei pro Klasse 200, 300 Leute, das ist schon, wow.
Wer da mitspielen möchte, die Junioren, die sind für alle, die 11 Jahre oder jünger sind. Senioren sind die 12- bis 15-Jährigen. Und Master ist dann schon ab 16. Ja, mit 12 bis 15 schon als Senior eingestuft zu werden, ist heftig.
Ja, die Alterseinteilung ist schon krass. Das sorgt auch dafür, dass die Masters-Altersklasse in der Regel die größte ist. Also deshalb, Junior und Senior wird in der Regel gleichzeitig ausgetragen und die Master-Klasse entweder davor oder danach. Also 2011 war es noch, dass die Masters danach gespielt haben. Mittlerweile ist es so, dadurch, dass die Masters wirklich die allergrößte Altersklasse sind, spielen die auch als allererstes, weil sonst lungern die Masters ewig lang schon in der Warteschlange für die Turnieranmeldung rum und versperren die Location.
Das stimmt.
Oh Mann. Es werden ja jedes Jahr mehr, weil es sind immer noch die Alten dabei von Anfang an und kommen auch welche dazu, die dann sagen, ach, ich probiere es nochmal mit Pokémon.
Ja, die Beliebtheit der VGC hat echt zugenommen und zwar extrem. Und nicht nur in Sachen Menge, sondern auch in Sachen Qualität. Also man merkt jedes Jahr, die Konkurrenz wird stärker. Also es sind viel, viel mehr gute Spieler mittlerweile dabei. Und ja, das... Ich hatte es 2011 damals noch vergleichsweise leicht, glaube ich. Da hatte ich nochmal Glück, da war die Konkurrenz schon da, aber 2012 war auf einmal ein rapider Anstieg.
Okay. Und du warst ja, glaube ich, dann auch schon zweimal im Finale, oder? Also halt zur Weltmeisterschaft.
Genau, ich war zweimal bei der Weltmeisterschaft. Einmal habe ich selber gespielt, 2011. 2009 habe ich nur einen Kumpel begleitet, der gespielt hat. 2009 war es noch sehr lustig. Da hat man immer eine Begleitperson mitnehmen dürfen. Das haben sie dann sofort geändert 2010, dass man nur noch eine Begleitperson mitnehmen darf, wenn man unter 18 ist, damit man seinen gesetzlichen Vormund mitnehmen kann. Weltmeisterschaft ist also das beste Pokémon-Event, das es gibt, muss ich sagen. Also dagegen sind die Pokémon-Days harmlos. Die Pokémon-Days sind zwar sicherlich mit jedes Mal 2000 Besuchern bei jedem Tourort groß. Auf der Weltmeisterschaft sind in etwa genauso viele Leute sicherlich, aber alles ist nochmal viel pompöser aufgezogen. Also es fand bisher immer in einem Ballsaal, in einem großen Ballsaal, in einem Luxushotel statt, in einem Hilton-Hotel. Überall ist Pokémon-Deko. Teilweise tut das Hotel sich mit darauf einstellen. 2009 lief zum Beispiel auf den Hotelzimmern, auf den Fernsehern, auf einem Sender 24 Stunden am Tag Pokémon.
Boah.
Cool.
Und auch so, also, dass dann am Hotelpool Pokémon-Deko ist oder sonst irgendwelche Sachen. Und der Ballsaal, wie gesagt, ist gigantisch. Da ist dann eine riesige Bühne, wo dann auch Show-Acts stattfinden. 2011 hat zum Beispiel Junichi Masuda mit seiner Band die Pokémon-Kampfmusik live gespielt.
Wow.
Cool. Allein dafür lohnt es sich schon.
Ja, das war schon ziemlich cool. Wobei diese japanische Sängerin, die hatten, ein bisschen merkwürdig war, aber das ist eine andere Sache.
Oh.
Aber es ist wirklich unglaublich groß aufgezogen. Die haben dann auch in den USA, was heißt hier bekannt, bei den Pokémon-Spielern einen sehr bekannten Moderator, Nick McCord, der das seit Jahren moderiert und auch immer die in den USA die nationalen Meisterschaften moderiert, der ja unglaublich gut Stimmung macht, der auch sehr beliebt bei den Spielern ist. Und ansonsten ist es einfach riesengroß. Also allein das Teilnehmerfeld sind ja viele hundert Spieler und dann sind dann auch noch etliche Leute da, die einfach da sind, um entweder den Last-Chance-Qualifier noch mitzuspielen, die letzte Chance auf die Weltmeisterschaftsteilnahme zu bekommen. Gibt's oder einfach
was?
Genau, das gibt's noch. Das ist dann wirklich auch nochmal am Tag vor der Weltmeisterschaft ein Turnier, wo die besten Teilnehmer sich noch in der letzten Minute für die Weltmeisterschaft qualifizieren können.
Ist denn halt nur, wenn man schon vor Ort ist, oder?
Natürlich, man muss vor Ort sein. Also in San Diego war es immer ganz günstig für die Amerikaner. Die sind dann gerne hingefahren, die wären so oder so zu den Worlds, aber wenn es mit dem Last Chance Qualifier klappt, ist es natürlich noch schöner. Bei der Weltmeisterschaft 2010 und 2012 auf Hawaii ist es immer so eine Sache.
Ja, nach Hawaii muss man auch erstmal hinkommen.
Ja, Hawaii liegt halt direkt zwischen den USA und Japan, das heißt die Japaner und die Amerikaner kommen halbwegs gut hin. Dadurch, dass man sich kennt und die Weltmeisterschaftsteilnehmer ja ihr Hotelzimmer gezahlt bekommen, arrangiert man sich dann oft, dass man noch bei jemandem im Zimmer mit unterkommt oder sowas und nur den Flug oder so zahlt, dann geht es noch halbwegs. Aber okay. Also es ist schon so, dass die Weltmeisterschaften so ein bisschen die Amerikaner und auch die Japaner ein bisschen Vorteile bieten, weil es bisher immer an der US-Westküste, also doch an der Küste Richtung Japan war oder eben auf Hawaii und auch 2013, dieses Jahr findet sie in Vancouver statt, was dann in Kanada ist, aber wieder an der Westküste und auch sehr nah an den USA.
Das stimmt natürlich, für die Für die Amerikaner ist es ein Katzensprung und die Europäer gucken mal wieder doof aus der Wäsche.
Ja, also ich glaube, die Flugreisen, die hier die deutschen Teilnehmer 2012 nach Hawaii gemacht haben, waren schon Höllentrips, weil mit zweimal Umsteigen, dadurch, dass man entweder über Amsterdam oder über London eben geflogen ist. Und gerade London ist auch noch ein riesengroßer, überrannter Flughafen.
Ja, Heathrow, richtig.
Oh ja, der muss die Hölle sein.
Genau, und dann ist man wirklich 20 Stunden unterwegs. Darf leider natürlich nur Economy Class fliegen. Ja, wäre noch schöner, wenn man Business Class fliegen könnte.
Ja, du, da, also wenn ich mal wirklich so einen Weitstreckenflug Economy machen muss, dann muss ich echt meine Beine abschrauben und als Sperrgepäck aufgeben.
Oh. Ja, es ist schon...
Ich weiß ja, wie das ist. Ich bin ja auch schon 10 Stunden am Stück nach Japan geflogen. Die Sharina und ich haben es dann irgendwann so gemacht, wir haben die Tische runtergeklappt, uns in die Sitze reingedreht, die Füße auf die Tische gelegt, dass die dann schon fast an der Kopflehne vom Vordermann waren. Und so ging es dann wieder eine Weile.
Ja, also so. Da haben die Amerikaner schon Vorteile, die definitiv dann mal kurz 3 Stunden im Flieger sitzen oder mit dem Auto anreisen.
Für die ist das ja wie wenn wir nach Hamburg müssen.
Ja, genau. Richtig. Ja, Hamburg, ja. Da haben wir ja auch schon eine schöne Erinnerung, wir drei, nicht wahr?
Ja. Genau. Das war in der Tat eine coole Sache.
Ja, vor allem sehr bequem, mal schnell mit 40 Minuten hinfliegen, das ist schon cool.
Ja, das stimmt. Das stimmt in der Tat. Wäre nur nicht das frühe Aufstehen dabei gewesen.
Ja.
Ja, also wir sind jetzt schon so langsam durch mit dem Thema, würde ich sagen.
Ja, also ich sehe nichts mehr am Skript. Und diesmal ist es wirklich zu Ende, das tut nicht nur so.
Ja. Braves Skript, hast dich fein zu Ende geblättert.
Ja, worauf ich vielleicht noch hinweisen sollte, ist dadurch, dass ja die VGC jetzt dann vermutlich, es wird gemunkelt, Juni oder Juli oder Mai stattfinden wird, also eher Mai, Juni, das ist so das, was so derzeit die Runde macht, was auch von der Pokémon Company auf Anfrage mal so in den Raum gestellt wurde, aber ohne definitive Zusage, werden im Bisa-Board wohl demnächst auch wieder Blitzturniere starten, wo man eben genau den Modus aus der VGC spielt. Das heißt, wie bei den anderen Blitzturnieren, einfach mal am Nachmittag, Anmeldung ist in der Regel 1 Stunde vor Turnierbeginn, und dann spielt man in K.O.-Runden den Modus, um ein bisschen reinzukommen, also wer VGC üben möchte, im Visa-Board vorbeischauen. Genau.
Können wir nur empfehlen für alle, die wirklich sich für die VGC interessieren.
Jo. Ja, da trifft man dann auch in der Regel auf die besten deutschen Spieler und kann mal schauen, auf was man sich gefasst machen muss.
Zumal sich im Visa-Board auch etliche Leute auskennen, die man um Rat fragen kann, und man ja auch die oben benannten Guides lesen kann, wenn man nicht weiter weiß.
Genau. Ansonsten sieht man da halt auch mal, was so wie so ein Team aussehen kann, wenn man mal gegen eins spielt. Es ist immer so die schmerzhafteste Erfahrung, von so einem Team besiegt zu werden. Dann weiß man, wie so ein gutes Team auszusehen hat.
Gut. Ich glaube, wir haben es geschafft.
Ja.
Sinan, danke, dass du dabei warst. Danke, dass du uns so viel erklärt hast. Dass du uns dein Thema näher gebracht hast.
Ja, war mir ein Vergnügen.
Es war uns auch ein Vergnügen, weil jetzt sehen wir, wie armselig wir doch eigentlich sind. Also zumindest Maria und meine Wenigkeit, nicht wahr?
Wenig Ahnung, wir eigentlich doch von Pokémon haben.
Ja, das ist bei weitem mehr als nur 649 Namen auswendig lernen.
693, aber fast.
93, pardon.
Was, sind schon wieder so viele?
Ja, ja. Oh Gott. Ja, das wird... Oder? Nein, 649 stimmt schon, das waren 493 in der Generation 4, ja, habe ich jetzt.
Ja, Arthas war 493.
Genau, und davor uns 386. Oh Gott.
Ich bin verwirrt, das sind mir jetzt schon zu viele Zahlen.
Und 151 und 251.
Genau.
Ja,
und es werden wieder mehr.
Mhm. Ja. Ich bin mal gespannt, wie viele da dazukommen. Ich vermute, es werden mal nicht ganz so viele sein.
Ja, es war ja mit Schwarz und Weiß waren es besonders viele, weil sie ja mit Schwarz und Weiß komplett so quasi einen Neuanfang haben wollten, wo man das Spiel bis zum Ende durchspielt und keinem alten Pokémon begegnet, sondern
diesmal
nur neuen.
Nehmen sie ja alte wieder mit rein, wie man schon gesehen hat, da bin ich im Endeffekt sehr froh. Ich vermute, es wird vielleicht so um die 80 neue Pokémon geben.
Ja, es ist gut möglich.
Ich denke mal so ähnlich wie in Sinnoh.
Ja, Sinnoh hatte schon mehr als 100 neue, glaube ich. Da waren es ja von 251 auf
386.
Ah nein, das verwechsel ich gerade. Höhen, genau.
Okay, Sinnoh waren knapp über 100, hast recht.
Sinnoh waren, ja, knapp über 100. Und davor Höhen waren auch über 100. Der kleinste Sprung war eigentlich mit
Kanto-Yoto.
Yoto.
Ja, genau. Aber das war ja eh, noch, da sind immer die Regionen wirklich gewechselt.
Naja, Yoto.
Von Kanto nach Yoto. Ja, aber man konnte immer noch nach Kanto.
Es war ja bloß eine Nettigkeit.
Aber dadurch, dass eben alle Kanto-Pokémon wieder mit dabei waren, war es logisch, dass man nicht so viele neue machen kann.
Ja, ja. Es waren ja auch genügend. Also 100 neue sind immer noch genug.
Das reicht. Ja. Also für mich braucht sich jedes Mal 150 neue. Ich kann jetzt nicht alle einen Namen.
Ja, ich bin auch teilweise noch ein bisschen überfordert. Ich weiß zwar, was für ein Pokémon was kann in der Regel, aber der Name will mir auch nicht sofort einfallen.
Das ist halt auch so eine Sache beim Spiel. Gegner schickt XY in den Kampf und du denkst dir so, was für ein Teil?
Ja, naja, man weiß zumindest, was es für ein Typ hat und was es für Attacken kann. Und die Statuswerte kann man so grob einschätzen, das geht schon.
Geht natürlich erst, wenn man das Pokémon sieht.
Ja, das sieht man ja dann.
Solange, es gibt ja immer diesen Moment, wenn der Gegner noch nicht eingewechselt hat, du aber schon dein Pokémon wählen sollst.
Ja, mein Gott. Ich meine, ja.
Bisschen halt, Glück.
Ja. Je nachdem, irgendwas sieht man ja in der Regel. Entweder vor dem Kampf, wenn man die Auswahl vom Gegner sieht, muss man seine Auswahl treffen, oder man hat sonst irgendwas im Kampf gesehen. Also komplett blind fliegt man ja nie.
Hoffentlich. Und hoffentlich konnten wir jetzt auch ein bisschen alle, die hier sich das anhören, vielleicht dafür interessieren, dass man das mal ausprobiert, sich da mal reinliest. Im Prinzip, anfangen ist ja ganz einfach. Man muss es nur machen.
Das ist das Schwierige. Man muss mal anfangen. Man muss sich überwinden und sagen, ja, ich meine, der Anfang wird hässlich, weil man wird am Anfang ganz, ganz oft besiegt. Man wird ganz, ganz oft verlieren. Aber nur so lernt man es.
Aber wer sich dafür interessiert, wirklich viel mit Pokémon arbeiten möchte und auch Lust hat, mal da Erfolg zu haben, ich denke, für den könnte es was sein.
Ja.
Genau.
Und da können wir nur empfehlen, guckt euch die Themen im Visa-Board an, stalkt Sinan, vielleicht kann er euch ja ein bisschen helfen.
Nee, bitte nicht. ich brauche nicht so viele PNs.
Nein. Wir werden den Mantel des Schweigens ein Schutzschild vor dich schieben.
Genau.
Hört euch nochmal den Zuchtcast an, weil ein bisschen von DVEV hatten wir ja damals beim Zuchtcast schon erwähnt. Würde vielleicht auch nochmal gut helfen zum Einstieg. Und dann einfach nur trainieren. Mehr kann man dazu nicht sagen.
Ja, und Spaß haben.
Genau.
Genau.
Gut, dann macht's gut.
Tschüss.
Ciao, bis zum nächsten Mal.
Ciao.